Ey, ja.
Was ist denn los?
Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
Glaube ich nicht.
Und damit herzlich willkommen. Ein herzliches Sportfrei zum Filmmagazin. Euer Fußball-Podcast. Anpfiff zum Fußball-Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr werdet es merken, denn mir ist nicht der Martin zugeschaltet.
Genau. Ja. Ilja, live aus dem Küchenstudio.
Wer bei YouTube einschaltet, ist klar im Vorteil, zumindest was die Bildebene angeht, im Vergleich zu allen, die natürlich auch sehr herzlich willkommen sind und über Podcatcher eingeschaltet haben und so weiter. Ich sag mal, der Oldschool-Way einzuschalten bei einem Podcast. Herzlich willkommen auch euch. Ihr seht natürlich nicht, dass der Ilja mir zugeschaltet ist und gerade in der Küche sitzt. Und das hat folgende Bewandtnis. Wer das Filmmagazin die letzten Wochen verfolgt hat, der weiß, dass der Martin gerade mitten im Umzugsstress ist und sozusagen die Elbe abwärts immer noch auf dem Dampfer sitzt, und auf dem Dampfer hat man kein Internet, kein WLAN. Deswegen ist er eher zugeschaltet und ist heute sozusagen der Auswechselspieler, um mal im fußballerischen Bild zu bleiben. Was es damit auf sich hat, mit diesen ganzen Fußballmetaphern, mit diesen Wilden, die perfekt zu uns passen, weil wir ganz große Fußballfans sind. Dafür haben wir den Ilja extra eingeladen. Das ist eigentlich der Hintergrund, weil der Ilja nämlich Fußballexperte ist, seines Zeichens. Das wird gleich noch Sinn ergeben. Erstmal für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, wo seid ihr gerade? Ihr seid beim Filmmagazin. Ja, kannst du kurz sagen, was das Filmmagazin ist?
Ein großartiger Podcast rund um Film und Serien. Hier wird einmal die Woche euch ein Schmankerl aus der aktuellen und vielleicht vergangenen Zeit der Filmgeschichte präsentiert, analysiert und auf die Details eingegangen, um zu sagen, lohnt es sich da auch vielleicht mal selber reinzuschauen oder ist es ganz großer Trash?
So ist es. Ganz großer Trash ist mein Hals heute, vielleicht das vorher zur Entschuldigung. Ich habe so einen leichten Klimaanlagen-Schnupfen, Halskratzen, denn ich bin gerade quasi hergejetsettet, zurück nach Dresden gejetsettet. Ich komme nämlich aus London, der Hauptstadt von UK, nicht EU-Mitglied, man braucht einen Reisepass, so viel habe ich gelernt. Und da war ich extra für das Filmmagazin in Wembley und habe mir das Wembley-Stadion angeguckt, denn darum soll es heute gehen. Nee, kleiner Spaß, ich habe mir das nicht angeguckt, ich war vor ein paar Jahren schon mal da, habe es von oben gesehen, aus der Luft, als wir gelandet sind. Es ist ein riesiges Stadion und heute geht es um eine Doku, die sich darum dreht. Ihr könnt uns natürlich wie immer auch empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, hier, passt mal auf, die Doku, schön, habe ich mir jetzt angeguckt. Fand ich aber nicht, dass ihr das richtig wiedergegeben habt, dann schreibt uns das doch. Und zwar filmmagazin.org ist die neue Adresse, die steht auch bei YouTube immer unten drin. Ihr könnt natürlich auch bei YouTube kommentieren oder bei hier Instagram sind wir auch noch. Und dort könnt ihr uns auch empfehlen, Mensch, kümmert euch doch mal, scheiße, weil wisst ihr, Fußball ist doch langweilig. Lasst doch mal das sein und hört mal was anderes. Dann könnt ihr uns auch da gerne einen Hinweis geben. Aber heute geht's um Fußball. Wembley, Finale. Großes Finale der Euro 2020, da muss man jetzt aufpassen, ne? Weil das war die Euro 2020, aber das Finale, um das es in dieser Doku geht, auf Netflix übrigens, das war 2021 am 11. Juli.
Ja, weil uns Corona dazwischen gekommen ist im Jahre 2020, alles zu, die Leute eingesperrt, ganz heiß eigentlich auf Fußball, aber wie viel 60.000, 70.000 Leute, die da reinpassen, da zu versammeln, wäre wahrscheinlich im Jahre 2020 nicht das Richtige, deswegen wurde es ein Jahr später nachgeholt.
Ja, auch in, das erfahren wir dann auch in einer niedrigeren Besetzung, die 63.000 Leute waren es ungefähr, glaube ich, die dann kommen durften, wobei das Wembley-Stadion aber eine Kapazität von 90.000 hat, also es ist ein riesiges Stadion. Ich glaube sogar, weil jetzt irgendwie wir sind jetzt fußballtechnisch jetzt nicht so mega bewandert, aber ich glaube, das ist das größte Europas, wenn man das, was gerade gebaut wird, irgendwie in Spanien, so weit reicht's noch, dass Geografie nicht Fußball, in Spanien nicht mitzählt, dann ist es, glaube ich, von der Personenanzahl irgendwie das größte. Und an diesem 11. Juli wurde nicht nur dann eine Netflix-Doku gedreht, davon wusste man wahrscheinlich am Anfang des 11. Juli noch nichts, sondern da machten sich einige Fans ohne Karten auf den Weg in Richtung Wembley-Stadion. Und damit steigt auch die Doku ein mit so ein bisschen Vorfreude. Ne? Das ist auch tatsächlich das erste größere Männerfinale, Männermannschaftsfinale, das England seit 1966 tatsächlich, das war mir gar nicht so klar, bestritten hat. Also 1966 ist England Fußballweltmeister geworden, Männerfußball. Und dann ist nicht mehr viel passiert. Also man kennt zwar England und man kennt auch die Mannschaft, weil, ja klar, ne, so die Wiege des Fußballs und so weiter. Aber ins Finale und haben sie es nicht geschafft seitdem. Nicht so richtig jedenfalls. Und deswegen war die Euro 2020 dann das erste Mal, dass man in England wieder ganz groß feiern konnte. Und ich sag mal, mit diesem Vorzeichen Corona, wo man viel zu Hause war und sein musste, braute sich da was zusammen, könnte man sagen.
Warum? Warum bloß? Ja, es war schon sozusagen die Vorzeichen da. Man war vielleicht auch technisch aus der Übung, 63.000 Leute sinnvoll durch die Stadt zu steuern, weil man im Vorjahr ein bisschen eingeschlafen ist. Und dann hat man sich ja gedacht, lassen wir es doch trotz beschränkter Zuschauerzahlen ein bisschen eskalieren. Aber es fängt ja in der Doku eigentlich sehr ruhig an. Die Fans sind ja da, um zu feiern. Das ist ja normal. Das sehen wir ja dieses Jahr sicherlich auch in Deutschland. Man hat seine Fanmeilen. Es ist auch eine super schöne Fanmeile gewesen, so wie es aussah. Dieser zentrale Gang zum Stadion. Spanische Treppen, habe ich jetzt gelernt, was spanische Treppen sind. Dieser Aufstieg zum Stadion, es ist sehr episch, was man da so sieht. Und gegen Feiern ist da nichts einzuwenden. Aber die englischen Fans werden nicht englische Fans, wenn sie da nicht vielleicht mal doch den einen oder anderen Pein zu viel Intus hätten und sagen, hey, wir waren 2020 zu Hause und konnten gar nicht die Sau rauslassen, jetzt müssen wir doppelt uns, weiß nicht, nochmal stark machen und ein bisschen das ganze Vorjahr nachholen.
Stark machen ist gut, weil man hat da anscheinend, zumindest erzählt es die Doku so, man hat da anscheinend schon am Vormittag, also das Spiel geht ja abends los, hat sich da am Vormittag vor dem Stadion schon ordentlich zugeschüttet, auch ganz viele Menschen, die keine Karte hatten, weil ich glaube, auch die Polizei hat damit nicht gerechnet, wird in der Doku gesagt, ne? Die sind eher davon ausgegangen, dass sich dieses, ich sag mal, rowdyhafte Fantum, dass sich das eher in Zentral-London abspielen wird und deswegen hat man gesagt, okay, ab 15 Uhr sind wir beim Stadion, dann fängt es so langsam an, dann kommen so die Leute, die Karten haben und wollen so langsam ins Stadion rein. Da könnte es dann eng werden, dass da noch ein paar mitwollen, aber dass da schon die Leute irgendwie früh um 9 kommen und ein Pint nach dem anderen reingießen, damit haben sie nicht so richtig, offenbar nicht so richtig gerechnet. Und dann sind ist da, sag ich mal, diese Meile dahin ist ordentlich zerlegt worden.
Eine ordentliche Fehleinschätzung der Situation. Also wir kennen es ja hier im Heimatland von Dynamo Dresden, Florenz, aber auf jeden Fall Elbflorenz. Wir hatten ja Ausschreitungen auch 2021 in Dresden, wo dann sogenannte Fans oder eher schon Hooligans nach einem Spiel sich mit der Polizei angelegt hatten. Also hier war nicht die Bewegung ins Stadion hinein, sondern um das Stadion herum, aber die Zustände hier bei einem deutlich kleineren Fanbasis, bei einem deutlich kleineren Stadion, ja, das hat schon sich ganz schön auf die Stadt ausgewirkt. Und hier ist das ja sozusagen ein kleiner Vorort von London, wo dann auf einmal Unmengen an Menschen reinströmen, die ja betrunken sind. Da muss man schon mal sagen, ja, Polizei, wo warst du?
Das war auch mein Gefühl, ehrlich gesagt, während der Doku. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, was die Doku sagt oder was die Doku für eine Wertung vornimmt, wie es dazu kommen konnte. Da bin ich nämlich, ehrlich gesagt, das wäre das einer meiner Kritikpunkte. Aber ja, am Anfang war da wirklich, ich sag mal, große Feierei. Und auch am Anfang, glaube ich, zumindest wird es so dargestellt, auch noch halbwegs, okay, ne, ein paar Leute, die sich treffen, so Männertagmäßig so irgendwie, ne? Es war wirklich Männertag, also man sieht fast nur Männer. Leute, die besoffen sind, die dann da mal Straßenbeleuchtungsmast irgendwie hochklettern und so.
Auf Bussen tanzen.
Also nicht schön, schon so kurz vor der Eskalation, aber noch so, dass auch so die Beteiligten, die im Interview waren, noch gesagt haben, ja, das war noch Feiern, aber das kippte ja dann auch irgendwann, nämlich spätestens zu dem Zeitpunkt, wo man, wo sich dem Spiel näherte, denn dann wurde es tatsächlich sehr gefährlich, denn die Leute ohne Karten, die haben dann gedacht, Mensch, vielleicht brauchen wir ja gar keine Karten, vielleicht gehen wir dann einfach ins Stadion rein und versuchen unser Glück oder gehen ans Stadion ran.
Genau, anders war ja irgendwo in dieser Doku, so wie es dargestellt wurde, dass quasi die Security gar nicht richtig kontrolliert hatte, sondern einfach nur auf gefälschte Tickets teilweise geschaut hatte und die Leute durchgewunken. So ein bisschen, ja, Larifari von der Stimmung. Und das haben natürlich dann sehr aufmerksame englische Fans dann wohl wahrgenommen und gesagt, hey, wir versuchen unser Glück. Das ist so das erste Halblegale, wo man sagt, okay, das ist Fans, die keine Tickets haben, kommen ins Stadion rein, uiuiui. Aber dann gab es auch noch die nächste Stufe, die da wahrscheinlich das Schlimmere für die Abwicklung des Spiels war.
Ja, genau. Und zwar waren dann, es war natürlich auch abgesperrt um dieses Stadion, also direkt in so einem Kreis drumherum mit so Bauzäunen und so weiter. Und man machte dann irgendwann auch die Drehkreuze zu. Um, also erstmal wirklich sozusagen Full Stop, um zu sagen, hey, wir müssen erstmal die Lage hier checken und irgendwie schauen, dass wir das halbwegs in den Griff kriegen. Allerdings fand auch das nicht statt ohne die englischen Fans, denn man rang dann diese Barrieren nieder. Wenn nämlich genug Leute gegen so eine angeblich unfallsichere Barriere sich lehnen, dann fällt sie halt doch irgendwann um. Und wenn da halt nur 3 Security Guards stehen, dann kann ich auch verstehen, dass man da sagt, ich riskiere jetzt nicht mein Leben. Und das haben sie, glaube ich, da gemacht. Ne? Da war schon, also hat das schon gesehen und gemerkt, auch anhand der Aufnahmen. Also diese Doku funktioniert auch hauptsächlich anhand von Social Media Aufnahmen und Interviews. Man hat dann schon gesehen, okay, da sind einige Leute wirklich kurz vorm kaputt getrampelt werden. Und dann rennen Leute wirklich einfach auf das Stadion zu. So, aber um diesen Abriss dieser Doku einmal zu Ende zu bringen. Das Spiel fand dann natürlich statt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Spiel damals gesehen, war ein gutes Spiel. Man hat davon gar nicht so viel mitgekriegt. Ne? Also ich zumindest nicht. Man hat vielleicht mal dann am Tag danach hat man gelesen, oh, es gab da irgendwie was. Aber dass das wirklich krass war und dass dann auch wirklich in großen Größenordnungen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich glaube, sie haben in der Doku keine Größenordnung gesagt, keine Zahl, aber dass da in Größenordnungen wohl Fans ohne Eintrittskarte zugeschaut haben im Stadion, das war mir nicht so bewusst, um echt zu sein, die dann nämlich einfach sozusagen eingebrochen sind.
Und die Einordnung hat irgendwie komplett gefehlt, das fand ich irgendwie, man sagt, ja. Weiß nicht, der 63.000 waren 5.000 einfach illegal drin. Hätte irgendwie für mich zumindest als Laien, wo ich sage, ich suche was für den Abend, um mich ein bisschen mal abzulenken und fand das vielleicht ganz interessant. Ja. Dadurch ist die Relation, was ist denn da wirklich davor gefallen, ist mir sehr schwer gefallen.
Ja, da sind wir vielleicht schon bei dem Punkt, also nur kurz, England hat verloren im Elfmeterschießen. Und dann sind sozusagen die Enttäuschten, also es gab die ganze Zeit vorher, die Polizei kam dann irgendwann auch so in Demonstrationsoutfits, also richtig mit Ausrüstung und so und haben auf diesen spanischen Treppen davor sozusagen die Leute, die noch rein wollten, geblockt irgendwann, die dann auch tatsächlich, und da muss man sich dann wirklich fragen, sind das wirklich noch Fußballfans, die dann das ganze Spiel vor diesem Stadion stehen und wirklich so ein Bedrohungsszenario aufbauen und das Spiel eigentlich gar nicht so richtig verfolgen, nur anhand dessen, was man eben an Geräuschkulisse aus dem Stadion hört, wenn jemand jubelt oder nicht und was man natürlich aufs Handy kriegt. Und die sind dann abgezogen und es gab so diesen Moment, wo die hatten auch den Chef von Wembley, also von dem Stadion im Interview, der auch gesagt hat, Mensch, das ist eigentlich blöd, weil du willst natürlich, klar, das ist deine Mannschaft und so weiter, aber das Beste, was passieren konnte, war, dass England verliert, weil wenn England gewonnen hätte, dann hätten genau diese versucht, ins Stadion reinzukommen, nochmal stärker versucht reinzukommen und mitzufeiern sozusagen. Und das wäre das Schlimmste, es wäre das Worst-Case-Szenario gewesen. Dann hätte wirklich irgendwas schief gehen können. Denn am Ende muss man sagen, es ist niemand gestorben und die Doku macht da aus meiner Sicht auch einen Fehler. Wie du schon sagst, sie ordnet das nicht richtig ein. Und ich glaube, weil niemand gestorben ist, macht sie sich damit auch sehr einfach. Denn ich glaube, diese Doku wäre in der Form nicht möglich gewesen, wenn es tatsächlich Opfer gegeben hätte oder wenn irgendwie in Scharen Leute schwer verletzt geworden wären, die zum Glück irgendwie, zumindest diejenigen, die nicht irgendwie von Bussen gefallen sind, weil sie selber draufgeklettert sind, scheinbar erstmal halbwegs unverletzt geblieben sind. Aber es gab, und das zählt die Doku ja auch, es gab durchaus schon gefährliche Situationen. Wir haben einen Italiener, der in Großbritannien lebte mit seiner kleinen Tochter, das Spiel sehen wollte, auch Karten hatte logischerweise, der sich dann da durchschieben musste, sozusagen von der Haltestelle durch diese Masse und als Italien-Fan natürlich, da scheint es schon einige Punkte gegeben zu haben, die die unschön waren. Und der dann auch tatsächlich im Stadion ja auch noch wohl irgendwie Karten für den Block der England-Fans hatten, was auch nicht so optimal ist, denn auch das gehört im Stadion getrennt, sag ich mal, ne? Wenn du nicht gerade im Familienblock sitzt, wo alle irgendwie gemischt sind, im Idealfall, wo auch eine familiäre Atmosphäre herrscht. Das macht, glaube ich, keinen Spaß, wenn du da mit Bierflaschen, was er erzählt hat, mit Bierflaschen, Bierdosen beworfen wirst, weil du, weiß ich nicht, ein italienisches Trikot anhast. So.
Genau, also das ist aber für mich schon so ein Argument. Also diese Doku tute so viele Töpfchen auf und Töpfe und fängt an, gleichzeitig zu kochen, ohne irgendwo mal eine Stringenz reinzukriegen und zu schauen, was will ich denn gerade erzählen? Ist mir dann aufgefallen, als dann wirklich dann der italienische Vater mit seiner Tochter dann irgendwie eine große Rolle einnimmt, einen großen Teil, vor allem so im letzten Drittel, wo ich sage, okay, jetzt ist scheinbar nicht dieser Angriff aufs Wembley-Stadion, was der Titel dieser Dokumentation ist, relevant, sondern versucht das nochmal einzubetten und zu sagen, hey, aber da waren auch italienische Fans und die wurden auch nochmal falschen Block gesetzt, dann ist er nochmal woanders hingegangen, weil der irgendjemand angesprochen hat und dann war dann doch alles gut und dann tut sich ein Happy End mit einem großen Herzchen auf, weil der Vater dann das italienische Team siegen gesehen hat. Und das wird relativiert sozusagen dann die krassen Vorkommnisse rund um dieses Spiel und die falschen Sicherheitsvorkehrungen, dass man am Schluss endlich vor allem rausgeht mit dem Gefühl, das war ja so halb so schlimm.
Ja,
man zeigt
genau
diese krassen Bilder,
ja,
ohne zu zeigen, hey, aber das ist echt scheiße alles dort gewesen.
Ja, und am Ende steht ja, glaube ich, auch noch dieser Halbsatz, dass es dann irgendwie noch eine Auszeichnung für das Regional-Government gab, irgendwie für das tolle Management dieser Situation. Ich weiß nicht. Ich weiß, also da habe ich dann so gedacht, also vielleicht hat die Doku dann irgendwie was Falsches erzählt, weil dann hätte man es anders erzählen müssen. Dann hätte man erzählen müssen, Mensch, die Sicherheitsvorkehrungen, die haben ja ganz gut geklappt und da und da und da und da haben unsere Sicherheitsmaßnahmen gegriffen, trotz dieser Brüche. Das ist aber nicht passiert, sondern es geht eigentlich die ganze Zeit, ach du Scheiße, das hätte jede Sekunde kippen können. Und da hat eigentlich nur dieser Tipping Point gefehlt, wie bei Großveranstaltungen, die schiefgelaufen sind. Ne? Da muss man ja in Deutschland gar nicht so weit gucken. Wo dann auch tatsächlich Leute gestorben sind, weil Leute totgetrampelt worden sind. Und das wirkt zumindest so, und so erzählt es die Doku, das war kurz davor. Und da hat wirklich nur ein falscher Zungenschlag gefehlt. Man hat dann auch es gibt auch so einen Ausschnitt, wo so ein Reporter, der eigentlich nur irgendjemanden gefragt hat, irgendeinen Hooligan offenbar gefragt hat, was denkst du denn, wie wird denn der Endstand? Und der gesagt hat, Alter, wenn du mich hier noch einmal anlaberst, dann weiß ich nicht, hänge ich dich und deine Familie irgendwo auf so. Also da hat nicht viel gefehlt.
Und dann, genau, das Bedrohungsszenario war scheinbar sehr da. Ne? Es war nicht nur raufende Leute, die dann irgendwie ja mal ihren Spaß haben wollen, der ganz schön over the top ist, aber gleichzeitig, wo man sagt, das hat alles in diesem Fußballkontext hat man schon mal gesehen. Man will dieses Bedrohungsszenario aufbauen und sagen, okay, das ist schon etwas Besonderes 2021 gewesen, was in den Vorjahren oder vor EMs oder was auch immer nie da gewesen war. Und gleichzeitig zeigt man ja normale Bilder, wo ich sage, ich kriege das wahrscheinlich nach jedem Fußballspiel irgendwo mal gespiegelt, dass sowas mal passiert.
Ja. Ja, ich fand auch, man hat die Leute, es gibt ja auch tatsächlich einen Hooligan, der sich vor die Kamera gesetzt hat und das erzählt hat, der auch ohne Karte das Spiel gesehen hat, der umfangreich zu Wort kommt, auch, also ich fand das jetzt, man hätte dem jetzt nicht irgendwie noch mehr, glaube ich, da entgegensetzen müssen, weil die Bilder sprechen da ja eine eindeutige Sprache, ne, wenn er das so, auch er relativiert das natürlich sehr stark. Mit dem Blick auf seine eigene, wobei er, glaube ich, auch relativ reflektiert da ist. Aber am Ende wird er auch gefragt, ob er sich schämt und sagt, nö, eigentlich nicht, weil ich wollte das Spiel sehen. Und man kann, das darf man, und das macht aber aus meiner Sicht diese Doku, man darf unter diesem großen Gesichtspunkt Fußball, und es ist ja schön und es ist für alle, was es auch zweifelsohne ist, ne? Und es gibt da tolle Geschichten und auch das ist eine tolle Geschichte und das sagt auch viel über Gesellschaft und so weiter. Man darf aber nicht vergessen, man darf die Leute nicht aus der eigenen Verantwortung entlassen, glaube ich. Und das macht die Doku ein Stück weit. Denn natürlich gibt es externe Gründe dafür, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ne? Sicherheitskonzept, darüber haben wir gesprochen. Aber natürlich fand ich auch diese Vorbereitung echt schwierig, wenn du dir überlegst, ne? dass das ja eigentlich ein Massensport, ein Breitensport sein soll. Und dann hast du den Ticketverkauf nicht so weit im Griff, dass es dort nicht zu einem blühenden, offenbar blühenden Schwarzmarkt kommt, wo du dann irgendwie für 5.000 Pfund pro Nase irgendwie die schlechtesten Plätze verhökert werden im Internet. Oder davor noch, ne, der Fußballfan hat ja gesagt, ich habe hier 2.000 Dollar eingepackt und ich wollte die irgendjemandem unter die Nase halten. Das ist ein Monatslohn für mich. Der gesagt hat, das wäre ich bereit gewesen, das jemandem zu geben vorm Stadion, damit ich da rein kann. So, also das sind alles so externe Faktoren, die man nicht vergessen darf, weil das ist ja auch ist, glaube ich, dann auch eine Klassenfrage einfach, wenn du da versuchst, so ein elitäres Ding draus zu machen. Aber auf der einen Seite, wie gesagt, aus der eigenen Verantwortung da nicht hinzugehen und nicht irgendwie da in die Ecke zu kacken oder sich zuzukoksen, auch das ist ja natürlich passiert, oder irgendwie, weiß ich nicht, den Busfahrer zu bedrohen, der da Schiss hat und in seinem leeren Bus da sitzt, sondern den Bus zu wackeln. Aus der Verantwortung kann man die Leute auch nicht entlassen, finde ich.
So, ist definitiv, nicht nur. Aber das macht ja die Doku leider, weil eins der letzten Sätze, genau, was dieser Hooligan sagt, ist: Hey, vorher in Corona, wir durften nichts machen, wir mussten zu Hause sitzen, wurden unseren, weiß nicht, normalen Leben beraubt. Und jetzt ist es okay. Mit Corona rechtfertigt er sein ganzes Handeln, wobei er sicherlich sozusagen auch, wo mir rüberkommt, eher in der Light-Variante unterwegs war. Der ist quasi ins Stadion illegal reingekommen, hat er sich auch beteiligt, um diese Zäune damit wegzudrücken. Aber dass er, weiß nicht, Leute geschlagen hat oder bisschen eskaliert ist, so klang es jetzt nicht. Aber diese Doku rechtfertigt immer alles und macht da immer so ein Good Vibes werden aufgebaut. Ja. Es ist nicht cool gewesen, aber es ist alles in so einem schönen, noch okayen Rahmen. Das ist im Fußball alles okay. Und das für mich nochmal ausschlaggebend war diese italienische Perspektive, wo ich sage, der italienische Vater hat seine eigene Tochter, die war glaube ich 10 oder 11 in diesem Alter, in Gefahr gebracht, anstatt zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier raus, es ist für uns eine gefährliche Situation. Es war immer irgendwas Gutes. Da war dann auf einmal eine italienische Gruppe, die beschützt hat, um sich als Traube gebildet hat, um dann die mit ins Stadion zu bringen. Dann waren die im englischen Fanblock und das war natürlich dann auch saugefährlich für die, je weiter das Spiel voranschritt. Und irgendwie haben
aber in der
geschafft.
Halbzeit, genau, in der Halbzeit gab's dann einen netten Typen, der sich drum kümmern konnte, dass sie doch in den italienischen Fanblock durften und so.
Und genau. Und schlussendlich war ja, hatten die ihr Happy End, aber es hätte halt bei einem Schritt hätte England gewonnen, genau andersrum quasi laufen können. Und seitdem ich Kinder habe, denke ich mir auch, wow, also wie wenig es reicht, dass Kinder in einer gefährlichen Situation sind und wo ich sage, ich muss hier einfach abbrechen, vielleicht helikopter ich manchmal viel rum, aber wenn 63.000 Leute um mich herum sind und eine Massen-Euphorie vorherrscht, egal in welche Richtung, das kann dann, ein Kind ist dann schwer mit zu handeln, weil du schon selbst auf dich achten musst und dann nochmal ein zweites Lebewesen mit dir dabei hast, was du quasi auch da deiner Fürsorgepflicht hast.
Ja, auf jeden Fall.
Dadurch fällt es mir irgendwie ein bisschen schwer, weil die Doku dann halt immer diese Perspektiven auftut und es wird auch mal da auf das Spiel eingegangen, wo es sagt, ist es für mich relevant, wenn es darum geht, dass das Stadion angegriffen wird, nochmal das Spiel zu verorten, mit den Spielern, wie die da drauf sind, dann das Elfmeterschießen wird nochmal eingegangen. An sich ist das total Nebensache, also man muss nur wissen, was der Ort ist und was da gerade stattfindet, aber das spielt dann auch durchaus irgendwie so eine große Rolle, wo dann diese Stunde 20 locker einfach wahrscheinlich 50, 60 Minuten hätten sein können, wo ich sage, okay, es geht nur um diesen Angriff und wie es dazu gekommen und was quasi die Betreiber des Stadions gemacht haben, um diese Situation zu beherrschen.
Ja. Und nicht nur in einem Satz sagen, ja, wir haben jetzt die Sicherheitsmaßnahmen nachgeschärft. So.
Mit nachgestellten Szenen, wo die in deinem so einem anonymen vielen Bildschirmraum sitzen.
Im Warroom,
Warroom, genau.
Ja. Nee, auch dass sie haben dann noch versucht, über das Spiel, also sie haben schon am Anfang, geht es auch los mit der englischen Mannschaft und wie wichtig das für England ist, seit 1966 wieder im Finale zu sein und dass es eben eine sehr diverse Mannschaft ist, wo auch Spieler unterschiedlicher unterschiedlicher Hintergründe spielen und auch wurde auch ein Fokus gelegt auf einen Stürmer, der mit irgendwie mit Mitte 20 Marcus Rashford, ein schwarzer Spieler, der auch große Projekte, irgendwie Jugendprojekte macht, ne, und damit Leuten, denen es schlecht geht, hilft. Großbritannien geht's ja, also UK geht's ja gerade nicht so gut seit dem EU-Austritt, und der da eben viel hilft. Und das wird am Ende dann auch nochmal nach dem Elfmeterschießen angegriffen, weil die Spieler, die verschießen, die drei waren's, glaube ich, waren allesamt schwarze Spieler. Und dann kam natürlich diese, und das habe ich damals tatsächlich mitbekommen, und da kam dann diese riesige Rassismuswelle wieder, ne? Und das wird dann in dem Spiel auch nochmal, in der Doku nochmal gesagt, wenn wir Tore schießen und gut sind, dann gehören wir dazu, und wenn nicht, dann gehören wir nicht dazu. So. Und dann wird das aber, das endet auch wieder so on a good note, weil dann gibt es da ganz viel. Es ist ja auch schön, ne, dass dieses, da gab es ein Graffiti von dem Rashford, das irgendwo hing, das dann übersprüht wurde. Dann gab es ganz viele Blumen, die da hingelegt wurden und Zettel, die daran geklebt wurden, so wir stehen zusammen und so weiter, ne? Das ist toll, dass es das gibt, und das ist für den Einzelfall sicherlich auch ein wichtiges Statement. Aber in dieser Doku sagt es mir, ach guck mal, es ist ja gar nicht so schlimm. Mensch, der Rassismus, der kommen wir schon drüber weg. Das ist ja schön mit dem Fußball, toll. Wie der Fußball
ist mal wieder passiert.
Hat. Und das ist, und es also, geht wieder. Ich habe das Gefühl, es ist eine UEFA-Doku. Das ist genau das. Das ist genau das, was die UEFA, diese Botschaften, die ich der UEFA unterstelle, die sie senden möchte, sendet diese Doku von A bis Z. So, und das kann man machen. Dann ist es aber halt so eine Doku. Es ist keine schlechte Doku. Sie war schon sehr interessant.
Aber sie beginnt anders. Sie beginnt anders. Ne? Sie baut dieses Bedrohungsszenario auf, um das aber dann schlussendlich komplett fallen zu lassen. Dass man sagt, ja, oh, nochmal Glück gehabt. Mensch, das lief ja doch irgendwo. Aber ob es am Skript lag, weil man geht auch mit drastischen Bildern rein, ne? Also durchaus, und zeigt, dadurch, dass es halt vor 3 Jahren passiert ist, gibt es unheimlich viel Material, ne? Was man quasi aus verschiedenen Perspektiven bebildern kann, wie unterschiedlich sozusagen die wahrnehmen kann, ob du dann Social Media hast, ob du dann Überwachungskameras hast, Beiträge von Fernsehsendern, die dann gleichzeitig dieselben Bilder aufnehmen, aber die Wahrnehmung dann ganz unterschiedlich ist. Also fand ich total faszinierend, weil man dann in einem Fernsehbeitrag sieht, es ist eine große Masse und man sieht da feiernden Fans, und dann hast du fast das gleiche Bild mit Selfie-Perspektive, wo einer sich, weiß nicht, für eine Instagram-Story gerade filmt, und du siehst einfach, wie eng das ist, wo dann überall Flaschen rumliegen, wo einfach denkst, Hilfe, das ist für mich gerade einfach eine schwierige Situation in dieser Form. Und das weicht Stück für Stück dann auf. Aber ja, es ist ein bisschen, vergeht dann in so Werbebilder, dass man dann schlussendlich, ich glaube, das letzte Bild war sogar vom Stadion im Abendlicht, wie es so schön beleuchtet ist und so halb leer ist, wo sagt, das ist eigentlich wie so ein Stock-Video, was man dann noch genommen hat und gesagt hat, hey, das ist hier nochmal das Wembley-Stadion.
Wir schauen ja auch voraus auf die Euro 2024. In dem Kontext ist das Ding ja auch erschienen, also zumindest im zeitlichen Kontext, das steht uns ja bevor. Und ich glaube auch, also man sieht ja auch kurz mal diesen Müll, nur ganz kurz, ne, diesen Müll, der da hinterlassen wurde, und diese Zerstörung. Und da geht es dann plötzlich gar nicht mehr darum, wie das eigentlich beseitigt wurde, wie viele Millionen das gekostet hat. Und ich glaube nicht, dass das die Leute bezahlt haben, die das tatsächlich kaputt gemacht haben. Ich meine, wir kriegen auch nicht geliefert. Ist das denn das Ganze strafrechtlich nochmal aufgearbeitet worden eigentlich? Hat es da mal Konsequenzen gegeben? Hat man diese, in Großbritannien gibt es ja überall diese CCTV-Kameras, also Überwachungskameras. Hat man denn das mal ausgewertet und die Leute verfolgt? Keine Ahnung, sagt die Doku nicht. Denn Fußball ist gut. So. Und das ist, natürlich hat das mit Fußball in dem Sinne nichts zu tun, sondern da geht es um eine Großveranstaltung, die kurz davor war, zu einer ganz schlimmen Tragödie zu werden. Und das sagt aber, damit steigt diese Doku ein, wie du sagst, und damit machen sie quasi ihr schaltet mich ein. Und am Ende folgt da nichts draus. Da gibt es überhaupt keine Erklärung, irgendwie eine Auflösung oder so. Und das, man hat es, aus meiner Sicht hat man es eher genutzt, um Lust zu machen auf die Euro 2024. Und das ist, weiß ich nicht, ob das der Ansatz ist von dieser Doku, keine Ahnung.
Billig eingekauft vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe mal kurz geguckt.
Die sah schon teuer aus, aber...
Ja, die Bilder, na gut, du hast dann viel Material, was dann eher so Found-Footage-mäßig ist und dann die Interviews waren, wo ich sag, total im Kontrast sozusagen zu dem normalen Bild, was man aus den klassischen Beiträgen hatte. Aber das scheint dann im Kontrast, wenn dann der Hooligan ja nett in seiner Bar ausgeleuchtet ist und darüber erzählt, wie der dann irgendwelche Zäune und Security überrennt, um dann halt ins Stadion zu kommen und nochmal Angst hat, weil bei dem er sich festgehalten hat, der wurde dann von der Security geschnappt, er aber nicht und sein Puls war ganz hoch und an sich ist es eine feel-good Hooligan-Geschichte, dass man sagt, ja, das ist Fußball, aber ist das Fußball? Nö, aus meiner Perspektive. Also wir hatten ja die EM 2006, wo ich persönlich zumindest so die Wahrnehmung hatte, für mich wäre das Fußball, wo dann Leute zusammenstehen, die vielleicht auch gar keinen Fußball und die Fußballfans, und man fiebert so einem Traum hinterher. Und hier war das in meiner Sicht, dass es fernab vom Fußball war. Also hier war einfach wirklich so diese positive Darstellung dieses Drumherums, dass sich das alles gut auflösen lässt, weil schlussendlich kommen wir doch zu diesem Thema Fußball raus.
Ja, und also zumal die war ja auch, das war ja durch eben Corona, war das ja eben auch eine ganz komische Fußball-Europameisterschaft. Die ist ja auch auf, glaube ich, in 11 Städten oder so ist die ja parallel gelaufen oder war dann immer woanders und mit örtlichen Corona-Maßnahmen und so weiter und dann konnten nur ein paar Leute rein und so. Also deutlich weniger, deutlich weniger als bei einem normalen großen Turnier. Und ich glaube, dadurch hat sich das natürlich zusätzlich nochmal zugespitzt irgendwie, ne? Weil dieses, was du sagst bei der WM 2006, das war ja dieses Sommermärchenbegriff ist natürlich auch zu Recht vorbelastet, aber das war schon ein Sommer, wo sich viel darum drehte, wo sich alles darum drehte, wo es für Familien eine ganz große Geschichte war, wo jeder in seiner Stadt mal ins Stadion konnte oder auch nicht, ne, aber das so ein bisschen mitbekommen hat. Es gab natürlich auch die Leute, die davon genervt haben, zu Recht, ne, gibt es auch immer beim Fußball. Aber da entlädt sich nicht auf einem Fleckchen Erde, der Druck von 3 Jahren, 2 Jahren, irgendwas. Aber das ist ja auch ein Narrativ, das die Doku gerne verbreiten will, ne? Die will ja sagen, das war jetzt ein einmaliges Event und das passiert natürlich 2024 nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, wenn es nicht ganz schief läuft, weil die werden daraus gelernt haben, nehme ich an. Aber mich hätte es mal interessiert, was sie daraus gelernt haben und wie sie in Zukunft damit umgehen, ne? Also so dieser Blick einfach, passt auf, in Berlin 2024 kann es aus dem und dem und dem Grund nicht passieren, weil so.
Das wäre
Das
so die
Stadion ist nicht
externe
so groß, aber.
Perspektive. Das ist so eine externe Perspektive, die fehlt, ne? Dass man sagt, man hat eine Psychologin zum Beispiel noch an Bord, die dann einordnet, ist der englische Fan irgendwie anders? Oder jemanden, der aus einem anderen Land wäre, der wo sagt, der europäische Fußball tickt so und so und die englischen Fans macht's aus, weil die, weiß ich nicht, halt die Heimat des Fußballs sind und da natürlich 120% geben statt 100% für ihr Team. Und das ist so, das bleibt in diesem, ja, in dieser kleinen Blase des Fußballs. Man hat dann halt den einen Journalisten, man hat den Betreiber des Wembley-Stadions, die Fans. Aber schlussendlich bleibt das alles so in diesem kleinen Geklüngel, ohne dass man das halt vielleicht als Externer so ein bisschen eingeordnet kriegt. Wäre das auch passiert, wenn das zum Beispiel in Berlin stattgefunden hätte, in Paris oder in Barcelona oder ähnliches? Oder ist das wirklich hier eklatante Fehler begangen, zusammen mit den Fans, die das sozusagen zum Überkochen gebracht haben? Das wäre ja eigentlich auch eine spannende Einordnung, aber so richtet sich das, denke ich mal, wäre ich der große Dynamo-Fan und würde jetzt, weiß nicht, ob die heute spielen, aber im K-Block stehen und sagen, ja, ich will mich jetzt mal ein bisschen auf die Fußball-EM hier in unserem eigenen Land vorbereiten und da schaue ich mal rein, dann wirst du dich sicherlich abgeholt, weil du dann mitkriegst, okay, es geht irgendwie um Familie, es geht um dieses Phantom als Hooligan, wo man sagt, ja, so bin ich. Aber wenn du als Laie da vielleicht reinschaust und sagst, eigentlich, ich freue mich auf die EM, weil eigentlich 2006 habe ich das erste Mal richtig Fußball geguckt und meine Familie, jetzt habe ich Kinder, jetzt möchte ich das vielleicht auch weitergeben, dass das auch etwas Tolles sein kann. Da schaltest du sicherlich an anderen Dokus besser ein, die Leute vielleicht nochmal abholen können und das besser einordnen.
Ja, und Dynamo spielt heute natürlich nicht, denn wir zeichnen am Samstag auf, es ist Champions League Finale und zwar im Wembley Stadion in London. Erneut. Also ohne zu wissen, also es wird heute wahrscheinlich auch nicht, nichts passieren. Ich habe nur jetzt in London die ganze Woche die Vorbereitung gesehen. London Final 2024.
Wie sehr hast du das wahrgenommen? Also sind da schon die Sicherheitsvorkehrungen da? Oder
die
fangen die erst 15 Uhr an?
Nee, die haben schon aufgebaut. Also vor allem so Fanmeile, ne, und Public Viewing in der Stadt und so, das hast du schon alles gesehen, aber die größere Absperrung sozusagen war wegen des königlichen Reiterregiments, das da irgendwie geprobt hat. So. Nee, ich glaube, das hat jetzt auch nicht so viel Potenzial, ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. So viel Potenzial, weil es spielt ja auch keine englische Mannschaft. Also es spielt, glaube ich, Borussia Dortmund gegen, hilf mir, wer ist?
Anderes war, gutes europäisches Team.
Ja.
Ihr merkt, so, wir sind die größten Fußballfans. Ahnung.
Ja, also die Champions League, also seit Leverkusen rausgeflogen ist.
Ist für dich vorbei, oder
ist
was?
Ist für mich vorbei. Nee, also ich glaube, es wird für viele in Deutschland ein interessanteres Spiel als für viele Leute in London, sagen wir es mal so. Einfach weil Borussia Dortmund spielt. Und mal sehen. Wird sicherlich trotzdem ein interessantes Spiel.
Wollen wir hoffen.
So, naja gut, also was empfehlen wir denn? Empfehlen wir die Doku oder nicht? So, jemand, der sich Bock machen will auf die EM und trotzdem mal ein bisschen, sag ich mal, den Flair von einem, ist ja nicht True Crime, sondern von einem haben will, der so ein kleines bisschen Gänsehaut haben will, ja, vielleicht. Für Leute, die...
Ist es snackable? Ist es nicht lang?
Aber für jemanden, der eine kritische Doku erwartet, ist es eher nichts, glaube ich.
Es hat schon so eher so Reportagenzüge, dass man sagt, man hat nochmal den Event nochmal kurz aufgearbeitet aus ein, zwei Perspektiven und damit hat sich's. Aber eine Doku als Dokumentarfilm, dazu fehlen noch einige Punkte, eine gewisse Konsistenz, eine Kontextualisierung wirklich in diesem Rahmen, was da wirklich vorgefallen ist. Und ja, und die Stringenz ist für mich einfach, dass man sagt, man hätte sich dieses Thema, diesen Angriff wirklich mal vornehmen sollen und vielleicht auch die Italiener zur Seite lassen. Und dann wäre es für mich deutlich runder gewesen und darauf zuarbeiten, was waren denn die Konsequenzen, wie du sagtest. Ist dann etwas dann nochmal Leute angeklagt worden oder verhaftet wurden? Ist einer dieser Fans dort vielleicht irgendwie, weiß nicht, zumindest in Gewahrsam genommen worden, weil er dann mitgenommen wurde? Aber so bleibt es irgendwie dann ein Happy End mit Vorbereitung auf diese EM, die sicherlich nach deutschen Verhältnissen entspannter wird.
Hoffen wir alle. Ich bin sehr gespannt, was das wird, weil ich habe jetzt auch schon gelesen, dass vielen Gastronomen auch die Mitarbeitenden fehlen und so weiter. Ne? Also der Personalmangel kickt natürlich bei so einem Event, das den Alltag überstrapaziert, natürlich nochmal richtig hart. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das
linke Socke würde man sagen, zahlt einfach mehr, da kommen schon die Leute. Aber
das wird passieren, sage ich dir.
Na, wir hatten ja gerade vor kurzem die Rammstein-Konzerte in unserer Stadt. Da sind jetzt unsere Gastronomen natürlich, die haben sich gefreut um den Umsatz, aber gleichzeitig war es für viele laut der Berichterstattung doch durchaus eine Belastung, weil sie natürlich das Ganze ja bewältigen müssen. Und der Einkauf muss stimmen, die Leute müssen da sein, man muss die Schichten abwickeln können und pro Konzert 60.000 Leute stimmen, das ist an sich wie ein Fußballspiel gewesen. Also Dresden wäre bereit, wenn in Dresden ein Spiel wäre, aber Leipzig ist ja...
Ja, ich glaube, das Stadion ist nicht groß genug. Ich glaube, Leipzig ist das Einzige bei uns, also mit Berlin abgesehen im Osten, das die Anforderungen dafür erfüllt. Deswegen bleibt uns das erspart. Aber von Dresden ist es ja nicht weit nach Leipzig, deswegen es wird sicherlich auch einige Übernachtungsgäste hier geben. Außerdem haben wir ja einen internationalen Flughafen, wo man auch ankommen kann, wenn man hier ein Spiel sieht.
Mit ganz viel Platz.
Ja.
Da wird man überrascht sein.
Ja. So, also schaut sie euch an, wenn ihr mitreden wollt. Ansonsten, glaube ich, kann man die auch skippen.
Durchaus.
Gut.
Auch aus nicht Fußballfan.
Ja, Ilja, vielen Dank, dass du heute eingewechselt, dich hast einwechseln lassen.
Wir machen noch Torwandschießen bei mir in der Küche, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, da ist Platz dafür.
Und ich muss dann noch auf den Balkon, weil Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen.
Die Local Heroes. Na dann, wir hören uns demnächst, also wir beide hören uns bald wieder, aber wir werden in dieser Konstellation mal gucken. Vielleicht ist ja Martin, vielleicht geht das Internet nächste Woche noch nicht. Dann hören wir uns unverhofft nochmal wieder, aber ich glaube, nächste Woche ist der Martin vielleicht auch wieder da. Vielleicht auch in einer sehr halligen, neu bezogenen Wohnung. In einer
In einem
Stadt,
Loft.
in einem Loft, in einer Stadt, in dem auch gespielt wird zur Euro 2024, glaube ich. Na dann, ciao, ciao, bis bald.